Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode Nummer 90, eine runde Sache. Und ich bin zurück von meiner...
Wir gehen auf die 100 zu.
Ja, ich bin zurück von meiner Studienreise von der Generation Z. Ich will es kurz mal...
Nichts gebrochen beim Skifahren?
Nein, nichts.
Gab es überhaupt Schnee?
Wir hatten 2 Tage Regen und sonst gab es Schnee. Doch, das geht. Aber ich habe festgestellt, wenn irgendwann mal das Geschäftsmodell Skifahren dann nicht mehr ist, ich weiß nicht, was dann da übrig bleibt von Österreich. Aber gut, so richtig drauf vor. Die haben sich jetzt halt wirklich voll auf den Winter gespielt. Wir haben einen kleinen Walsertal. Bankensterben gab es da schon. Früher war das ja so der Ausweichort für Steuerflüchtlinge mit Nummernkonto. Gibt es nie mehr. Mittlerweile gibt es auch nur noch eine Bank da in Hirschegg. Früher war da ein paar mehr los. Ich habe da extra mal nachgefragt. Aber das Geschäftsmodell ist tot und jetzt gibt es wirklich nur noch Skifahren mit Bondeln. Das ist schon ganz schön, aber wenn der Schnee weg ist und es geregnet hat.
Im Sommer kann man natürlich auch schön wandern und so weiter, aber das ist natürlich nicht so dieser Massensport.
Das ist insofern. Und wie gesagt, Generation Z, ich will es kurz machen, also die haben auf jeden Fall bessere Handys als ich habe, das habe ich schon festgestellt. Und die Generation Z ist wirklich so ein bisschen wehleidig. Wenn es ein bisschen zuppt und zippt, dann muss ich heute nicht auf die Piste gehen, das nicht. Und, was mich richtig genervt hat, so Verantwortung für sich selbst übernehmen, das kennen die auch nicht. Wenn es in der Schule schlecht läuft, dann könnte man ja sagen, bin ich selbst? Nee, das ist dann der Lehrer.
Das zieht sich ja quer durch alle Generationen, würde ich mal sagen.
In meiner Zeit habe ich dann gedacht, da muss ich halt ein bisschen lernen.
Naja, das sagst du jetzt in der Rückschau. Ja, also ich glaube, im Ausreden erfinden.
Da bin ich auch
ist.
Gut. Ja, das ist okay.
Da sind viele Menschen.
Und
gut,
eine Woche und, weg und die Republik ist eine andere irgendwie. Es ist ja so viel passiert,
wer nicht. Das ist der Wahnsinn, ja. Also sowohl politisch, ja, stürmische Zeiten in Berlin, gestern vor allem. Ja. Damit hat keiner gerechnet, nach diesem Thüringen-Beben. AKK hat die Fliege gemacht und den Platz geräumt. Wir haben es ja schon immer gesagt. Wir haben ja schon von Anfang an gesagt, AKK ist die falsche. Ja?
Stimmt.
Auf diesem Sessel. Ja.
Und ich hatte ja mein Bulle der Woche war ja auch mal Armin Laschet. Und ich glaube, er hat die größten Chancen, jetzt AKK zu beerben als Parteivorsitzender und dann auch als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen 2021. Und ich habe schon ein Bild bei Instagram, da stehe ich mit dem zukünftigen Kanzler. Habe ich damals schon geschrieben. Ja. Und 2029 ist immer noch mein Tipp, dann kommt der Spahn.
Also bin ich absolut bei dir, kein Widerspruch. Ich habe gestern auch schon eine Flasche Champagner auf Armin Laschet gewettet. Habe ich gewettet, ja.
Wer hat dagegen gewettet?
Ein Analyst, mit dem ich normalerweise die Börse am Mittag bestritten hätte, der aber dann ausgefallen ist sozusagen. Und dann war ich dann mit einem kleinen WhatsApp-Kontakt und dann hat er gesagt, ja, März muss es werden und wird's und so weiter. Und ich glaube, ich war ja am Anfang auch großer März-Fan, weil das Wirtschaftsliberale vor allem und die Wirtschaftskompetenz mich da angesprochen haben. Aber ich glaube einfach, März ist zu weit, hat sich zu weit nach rechts ziehen lassen, vereinnahmen lassen, was auch immer und ist jetzt nicht mehr für die Mitte der CDU vermittelbar und da hätte die CDU ein Problem und sie kann sich jetzt nicht noch irgendwie einen Flügelkandidaten brauchen, einen, der die Partei vereint. Armin Laschet wäre das sicherlich, weil er auch so ein bisschen was, ne? Nach Mutti kommt jetzt Vati. Ja.
Genau. Aus Aachen.
Und wir haben ihn ja kennengelernt beim Weltwirtschaftsgipfel, zugehört. Und da hat er wirklich sehr, sehr kompetent gesprochen und so weiter und hat auch wirklich viel Wirtschaftskompetenz.
Und die Probleme der Leute kennt, das fand ich das Faszinierende.
Und er kann auch wirklich Tacheles reden. Ja, ist nicht so eine, man hat immer das Gefühl, er ist so ein bisschen so ein Softie und so weiter. Nee. Und auch gestern sein erstes Statement, das er gegeben hat, sehr sozusagen stark. Staatsmännisch, würde ich sagen. Und ich habe gestern auch moderiert an diesem AKK-Tag mehrere Stunden und unser Politikexperte Albrecht von Lucke im Studio, der tippt auch auf Armin Laschet.
Und dein Analyst tippt aber auf den Merz. Gut, dann
das war ja ein Börsenanalyst, der hat ja von Politik keine Ahnung.
Ja. Der wird vielleicht denken, was wäre das Beste für jetzt die Wirtschaft. Aber
viele Wirtschaftsleute und Unternehmen
sagt,
denken,
ja. Mittelschicht und er hat eine Million und einen privaten Jet.
Ja, und das mit BlackRock halt alles, der hat sich, und er hatte einmal seine Chance, da hat er verkackt. Muss man sagen. Damals bei der großen Castingshow CDU sucht den Superstar. Ja, und in entscheidenden Momenten verkackt er immer. Er hat auch keine wirkliche Partei- und Regierungserfahrung. Und ich glaube, jetzt wollen die CDU, die haben jetzt nur noch einen Schuss frei. Ja, und da gehen sie kein großes Risiko mehr ein. Okay. Also gut, sind wir beieinander.
Super, und dann passiert vielleicht was auch im Land, weil als ich in Österreich gefahren bin, gab es ja die Kanzelwand, das ist so ein Berg, da gibt es einen Teil, geht nach Deutschland ab und der andere nach Österreich. Wenn du auf der deutschen Seite gefahren bist, gab es keinen Handyempfang und wenn du auf der österreichischen Seite gefahren bist, hattest du Handyempfang. Jetzt wirst du sagen, was brauchst du auf einer Piste? Handyempfang, hast du recht, aber alleine schon diese Sachen wieder zu sehen, wie Ich verstehe einfach nicht, wir sind auch durch Bayern gefahren, hatten kein Handy gefahren. Also da muss einfach im Land was passieren.
Die Kanzelwand.
Die Kanzlerwand.
Ja, aber immer, muss man auch nochmal sagen, wer hat uns das eingebrockt, muss man einfach, dieses Desaster, die FDP war es, muss man sagen. Ja, und wo doch Lindner immer getönt hat, sozusagen gegen die Klimaschützer, überlass das den Profis, muss man jetzt zur FDP sagen, Politik ist was für Profis, überlass das mal den Profis. Also das war eigentlich
die große Enttäuschung. Ja. Die große Enttäuschung, dass der Typ das auch angenommen hat. Im Schief und sage, okay, der ist gewählt worden. Das habe ich dann, da dachte ich so, naja, komisch. Aber dann hat er es auch noch angenommen und hat dann auch noch irgendwie die Hand geschüttelt mit dem Höcke. Wie unappetitlich.
Dieses Bild bleibt einfach für immer im Gedächtnis. Und das ist für die FDP so ein Schaden. Ja? Und dass man da nicht vorher mal so ein Szenario einfach durchdenken kann. Okay, der hatte da nur 5 Sekunden Entscheidung, nehme ich die Wahl an oder nicht. Aber ich meine, hallo, da muss ich mir vorher mal überlegen, was könnte eigentlich passieren, wenn ich mich hier zur Wahl stelle. Möglicherweise werde ich gewählt. Also, Politik ist was für Profis. Dass die Politik, die eigentlich nicht unser Thema ist, aber natürlich wissen wir, Politik fährt immer auf die Wirtschaft ab und stellt die Weichen für die Wirtschaft. Deswegen kommen wir an der Politik auch nicht vorbei in diesem Podcast.
Und der Euro ist gefallen jetzt daraufhin auch, weil es so ein bisschen Unsicherheit ist, weil keiner weiß, wie lange braucht das, kann Deutschland jetzt in Europa irgendwie klare Kante zeigen. Demnächst haben wir den Vorsitz ja in der EU und sind wir da handlungsfähig und so weiter. Also es ist nicht gut, wenn Deutschland mit sich selbst beschäftigt ist, dann haben wir irgendwann französische Wahlen, dann sind die mit sich beschäftigt und so kommt nichts voran. Und das hat man schon gesehen. Also an den Märkten sieht man auf jeden Fall, der Euro sollte ja dieses Jahr steigen und er ist jetzt gefallen auf den tiefsten Stand.
Ja, aber ich glaube, da spielt auch viel anderes rein in den Euro, weil wir sehen ja beim DAX zum Beispiel gab es keine Reaktion. Das ist nicht groß, die Flucht aus den deutschen Unternehmen, die da eingesetzt hat, weil hier bald
Gut, da werden wir heute drüber reden, über den DAX. Das ist für mich auch unverständlich, wie trotz dieser ganzen Gefahrenlagen.
Da ist auch viel passiert in deinem Berg- und Talfahrt.
Wie kann es sein, dass die trotz der Gefahrenlagen die Börsen immer buy the dip machen? Also jedes Mal, wenn es mal ein bisschen runtergeht, 2%, sagen alle, oh, da muss ich kaufen.
Das ist heute unser Thema. Darüber. Genau. Und neben dem DAX hat eine andere Aktie vor allem dann eine echte Berg- und Tal, vor allem mit Bergfahrt und dann gab es einen kleinen Rücksetzer hingelegt und das natürlich Halom, unsere Aktie hier im Podcast und mein Favorit, die Tesla-Aktie. Und jetzt muss ich gleich mal eins sagen. Ich habe ja immer gesagt, Tesla-Aktien darf man auf keinen Fall verkaufen. Ja? Höchstens immer nur Teilverkäufe, wenn man die hat. Und ich habe es dann letzte Woche, war ich nicht diszipliniert, ja, muss ich jetzt mal zu meiner Schande gestehen. Und dann bei $690 dachte ich, also das ist wirklich ungute Fahnenstange, die sich da gebildet hat bei der Tesla-Aktie. Die ist so hochgeschossen, die kriegst du nochmal billiger, habe ich meine Position rausgehauen. Und dann schießt dieses Ding weiter hoch die nächsten 24 Stunden auf fast $1,000. Ja? Und du sitzt dann dabei und musst zuschauen und denkst, scheiße. Ja? Wäre ich doch einfach mal dabei geblieben. Nein, aber das sind ja die Emotionen, die einen dann immer begleiten. Ja? Entweder man ist dann nicht dabei oder man ist dabei. Und ich kenne ja viele, einige, die verkauft haben, von denen ich es gehört habe. Und die dann alle, auch scheiße, Mist, wer hätte das gedacht? So ein Mist. Und Gregorius vom Wetter dagegen, ein vorbildlicher Jünger hier unseres Podcasts, ist dabei geblieben, hat zwischenzeitlich über 400% Gewinn gehabt, ja, also verfünffacht, ja. Und ich habe dann doch noch meine zweite Chance bekommen. Ein paar Tage später ist sie noch mal kurz abgedippt auf $690, bin ich wieder reingegangen mit der Hälfte der Position, ja. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass die wieder noch mal tiefer fällt, aber auf der anderen Seite muss man einfach dabei sein. Aber es ist natürlich krass, was da abgegangen ist und mittlerweile, es riecht schon so ein bisschen nach Übertreibung, muss auch ich als Tesla-Fan sagen, zumal die Kursziele, die da kamen, es gab ja ein Kursziel in einem Best-Case-Szenario von der Investmentfirma ARK, noch nie was von gehört, aber die sagen, im Best Case kann bis 2024 die Tesla-Aktie auf $15,000 steigen. Im Normalfall nur auf 7.000.
Ja? Ich habe 8.000 gelesen. Oder wenn 8.000. Sie von Google übernommen werden, dass die Idee war Google, die werden von
das
Google
Das ist auch eine andere Idee.
Dann machen sie Waymo, das ist ja so die Google-Tochter, jetzt wird die zusammengepackt und dann wäre Tesla viel mehr wert für Google und deswegen wäre sie dann 10-mal so viel wert, wie sie jetzt ist und dann wäre sie 8.000.
Aber dann wäre sie ja übernommen von Google. Also dann das kam gestern von Forbes, dass Google für $1,500 Tesla übernehmen würde. Das sind alles so Theorien, die da ins Kraut schießen. Also das ist eher alarmierend, wenn solche utopischen Kursziele kommen, weil bei $15,000, da wäre ja die Tesla-Aktie mit 2 Billionen bewertet und das ist natürlich schon, da ist schon echt extrem viel zu
groß. Welche größte Fantasie Aktie der Welt?
Ja, gut, bis 24 kann natürlich Apple auch weiter wachsen bis dahin.
So ist es.
Aber das ist Utopie und lustig. Auf der anderen Seite hört man jetzt von immer mehr Leuten, kann ich jetzt Tesla-Aktien kaufen und so weiter.
Gib mal bei Google ein Schuttei und dann geht's bei Tesla Stock. Es ist lustig, wird automatisch aktualisiert. Should I? Und dann gibt es Should I stay or should I go? Das ist das oberste. Und das zweite geht dann Should I buy Tesla Stock?
Ja, also das ist die große Frage, auch in der Redaktion. Das ist für mich ja immer so ein Abbild. Na, ich höre mich ja immer so um und so. Und dann kam eine aus der Online-Videoredaktion zu mir, die, auf die ich seit Jahren auch einpredige, wie ich auf alle einpredige und sage, kauft euch ETF-Sparpläne, macht das, kauft Aktien. So. Nein, bitte keine Aktien, bitte keine Aktien, bitte keine ETFs. Oh, das ist gefährlich, Risiko. So, und dann, oh, ich glaube, ich kaufe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Aktien, nämlich von Tesla, ja? Als du da so hochschoss. Also das ist so ein antizyklisches Zeichen, dass da eine gewisse Übertreibung und da ist. Aber auf der anderen Seite, ich glaube an die langfristigen Perspektiven von Tesla und auch wenn es da nochmal einen Rücksetzer geben sollte, aufgrund der Überkaufenlage aktuell, glaube ich, langfristig hat die Aktie Potenzial. Deswegen sollte man einfach nicht rausgehen, höchstens einen Teil mitnehmen. Wenn man irgendwie verdoppelt hat, kann man die Hälfte verkaufen oder verdreifacht hat, ein Drittel verkaufen, hat man seinen Einsatz raus und das andere ist quasi der Gewinn, den lässt man liegen und ist einfach weiter dabei.
Und demnächst wird sie wahrscheinlich den S&P 500 aufgenommen, die Tesla-Aktien, dann kriegt sie nochmal Rückenwind.
Bleibst du jetzt Tesla-Bär oder bist du auch schon umgefallen?
Nein, aber ich habe natürlich mir die Studien angeguckt, warum sie jetzt weiter steigen sollen. Eine Geschichte ist ja, während der normale Autokonzern 4% des Umsatzes für Werbung ausgeben muss, ist es bei Tesla 0. Mhm. Und das Zweite, was jetzt so die Runde macht, wie man das verargumentieren oder rationalisieren kann, warum die Aktie so hoch steht, ist, naja, die Marge wird halt steigen, die Betriebsausgaben sind gerade mal 10% der Sales und das wird immer weiter fallen. Und das wäre so wie Apple damals, die wären auch am Anfang, da würden die halt wahnsinnig steigen und dann hätte man dieses Geschäftsmodell mit wahnsinnig hohen Margen, anders als bei den anderen Autokonzernen. Wir hatten ja heute, wir nehmen es ja am Dienstag auf, die Daimler-Zahlen, die waren ja katastrophal.
Und wir müssen sagen, wer letzte Woche zugehört hatte bei unserem Gast, Christian Röhl.
Ein wunderbarer Podcast. Ich habe mir das nochmal angehört. Das war wunderbar.
Es war wirklich toll. Ja. Und wir haben so viel positive Resonanz. Jeder, der diesen Podcast noch nicht gehört hat, ob er für Dividendenaktieninteresse hat oder nicht, er sollte diesen Podcast unbedingt hören. 75 Minuten geballt wirklich Informationen und Unterhaltung rund um Finanzmarkt. Und er hat ja auch gesagt zu Daimler sozusagen, lasst euch nicht von einer hohen Dividendenrendite blenden, weil das kann ganz schnell passé sein. Und so schnell war es jetzt auch passé. Die Daimler hat die Dividende von 3,25 Euro, glaube ich, auf 90 Cent gesenkt.
Das war die tiefste Schätzung. Er hatte ja letzte Woche hatte der Kollege Röhl auch die Schätzungen dabei. Die reichten ja von 90 Cent bis irgendwie 3 Euro. Und Daimler hat es jetzt am unteren Ende der Erwartungen
gemacht. Im Schnitt waren die Analystenerwartungen bei 1,50.
Ja. So. Jetzt ist halt keine Dividendenaktie mehr. Aber besser, man kürzt jetzt Dividende und versucht ins Geschäftsmodell zu investieren, als dass man irgendwie nicht richtig investiert und immer so halb gute Sachen nur macht. Nur was mich jetzt irgendwie frustriert hat an den Zahlen, die machen überhaupt keine Margen mehr. Die machen die Hälfte der Margen von Renault. War das nicht mal ein Stern? War das nicht mal, glänzte das nicht mal? Und war das nicht mal irgendwie ein Margengeschäft und Gelddruck? Und jetzt guckst du dir das an und denkst dir so,
Jürgen Pieper, der bei mir heute auch in der Börse am Mittag war, das Video kann man sich auch nochmal anschauen. Und der hat in einem anderen Interview gesagt, da macht ja selbst Opel bessere Margen mittlerweile sozusagen. Selbst Opel, ja. Und das ist natürlich ein Vergleich. Also der jahrelang defizitäre Konzern, der so mit Mühe und Not, ja. Und jetzt muss ich sozusagen Daimler und der stolze Mercedes-Stern als schlechter als Opel beschimpfen lassen. Das ist natürlich wirklich ein Abstieg. Wir sind gespannt, ob es Daimler hinkriegt mit der Wende in die neue Automobilzukunft.
Aber wir hatten doch getippt, dass sie mit BMW fusionieren. Die haben ja noch ein paar bessere Margen. Insofern vielleicht, wenn man es zusammenlegt, dann kann man sich die Ausgaben sparen.
Das sind zwei halb lahme. Ja.
Und defensive. Es wäre ein defensiver Merger. So würde man das nennen. Halb lahm. Unser Stolz der deutschen Wirtschaft jetzt hier als halb lahm zu bezeichnen.
Ja, ich finde, die einzigen, die es kapiert haben, auch den Schwung Richtung E-Mobilität, ist wirklich VW. Und die haben die Altlasten.
Nur weiß keiner, ob E-Mobilität dann die Mobilität ist, die sich durchsetzen wird. Vielleicht
das werden wir nochmal andermal diskutieren. Das ist immer noch das offene Thema, das werden wir noch vor uns herschieben. Aber Brennstoffzelle gegen E-Mobilität, ein großes Thema, was man immer extra diskutieren muss.
Und ich muss doch danke dir sagen, lieber Dietmar, du hast ja die Mails beantwortet. Du hast die Listen verschickt.
Zum Schluss. Ja, ich habe mal übernommen, als Holger im Urlaub war. Und ich habe jetzt gar keine mehr ausgenommen. Mir hätte wirklich so viele tolle, Mails, die da kamen und so viel auch Dank, was die Leute schreiben und Beispiele, die Leute bringen, wie sie selber eingestiegen sind, wie sie jetzt wirklich diesen Vorsatz aus unserer Neujahrsepisode 85, glaube ich, unser Financial Empowerment wirklich zu Herzen genommen haben und jetzt das umsetzen, was wir gesagt haben. Und jetzt, bis Mitte Februar habe ich ja gesagt, Stichtag, da sollte dann der Sparplan stehen.
Und also wer es jetzt noch nicht gemacht hat, ja, von Folge dann, 85, genau, jetzt müssen wir noch mal sagen, jetzt aber mal los.
Was ich auch interessant fand, dass viele haben einfach geschrieben, dass sie mit so viel Widerstand dann umgehen müssen. Von der Freundin, von den Eltern, von vom Chef, was auch immer. Die sagen, was, Aktien, lass die Finger davon, das ist gefährlich und so weiter und so. Das zeigt einfach mal auch, wie schlecht die Stimmung gegenüber Aktien immer noch in Deutschland ist. Und das zeigt einfach immer noch, welches Potenzial da ist in Zeiten der Übertreibung im Jahr 2000. Da wollte jeder überall über Aktien sprechen, im Sportverein, in der Umkleidekabine, überall im Bus und im Taxi. Und alle kannten nur noch ein Thema, das war die Übertreibungsphase. Und jetzt ist immer noch diese Phase der Untertreibung, der sozusagen der Angst und der Skepsis da. Und deswegen ist da immer noch viel Potenzial für den Aktienmarkt.
Das ist gut. Insofern prima, wer es noch nicht gemacht hat, sollte die Folge unbedingt nochmal hören. Da erklären wir nämlich, wie das geht. Und wenn so viel Dank ist, können wir noch darum bitten, vielleicht noch eine Stimme zu bekommen beim Deutschen Podcastpreis für den Publikums-Award.
Läuft aber nicht mehr lange.
Der läuft noch. Bis Ende Februar kannst du noch stimmen.
Bis Ende Februar.
Bis Ende Februar kann man noch für Daphne und Schäpitz stimmen.
Ja. Das ist schön. Da würden wir uns sehr freuen.
Genau.
Ja, gegen diese geballte, prominente Konkurrenz, die heutzutage alles Podcasts machen.
Ja. Gut. Hast du noch was, was du benennen wolltest? Sonst könnten wir mit unseren Bullen und Bären in unsere Rubrik kommen. Ja, und vielleicht
können wir damit
hast du was?
Anfangen. Gut. Ja, soll ich anfangen?
Ja, klar.
Ja. Mein Bulle der Woche ist ein Buch, das demnächst auf den Markt kommt, am 16. März 2020, auf Deutsch. In der englischen Originalversion gibt es das Ganze schon. Es ist geschrieben vom Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller. Den haben wir ja auch in Davos gesehen zumindest.
Der macht etwas zerknautschen Eindruck. Der war ein Schatten seiner selbst nur noch, der Schiller. Das war wirklich, der war schon irgendwie gesundheitlich fitter drauf. Also er sah so ein bisschen, saß in der Ecke und stand, war irgendwie.
Ich sah ihn da auch mal vorbeilaufen, so als ich da in meiner Kameraposition
so ein bisschen
stand. Huschig. Aber wie halt so ein bisschen zerstreuter Professor, ne? Ich meine, wie man sich so einen Wirtschaftsnobelpreisträger vor. Aber er war schon mal ein bisschen, aber hatte aber auf jeden Fall ein neues Buch geschrieben und das heißt Die narrative Wirtschaft, wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen. Das ist natürlich auch für Journalisten ein interessantes Buch, weil unser Job ist ja sozusagen Geschichten zu erzählen, also nicht erfundene Geschichten wie beim Spiegel, sondern echte Geschichten. Nein, und darum geht es letztendlich, Narrative zu finden, die dann möglicherweise auch viral gehen. Und,
so wie die Tesla-Aktie.
So wie die Tesla-Aktie. Das ist zum Beispiel ein Narrativ. Das ist ein wunderbarer Narrativ. Gutes Beispiel für ein Narrativ im Augenblick. Ja, das hat alles, was eine gute Geschichte braucht. Einen Protagonisten wie Elon Musk, irgendwie dann so Science-Fiction-Elemente, wie sozusagen, ja, wir erobern die Zukunft und Elon Musk, der ja die auf dem Mars fliegen will. Und all das.
Haben wir auch noch mal angeboten. Genau,
ja, gucken, all das packt die Leute und hat lange gedauert, bis dieses Narrativ gezündet hat, aber jetzt zündet er und deswegen sind viele natürlich bei Tesla dabei und Christian Röhl hat ja letzte Woche auch so schon von Aktien gesprochen, die eine Religion sind, wie Warta auch, deine Warta ist dann nicht viel besser, ne? Wo man auch nichts dagegen sagen darf gegen die Jünger. Tesla ist auf einem ähnlichen Niveau, hat noch nicht Eingang in das Buch gefunden, aber ist auf jeden Fall gehört dazu, er nennt andere Beispiele, zum Beispiel Bitcoin. Mhm. Ja, Bitcoin als den Bitcoin-Narrativ, auch eine Riesengeschichte.
Ist und wieder bei 10, halt wollte ich nur kurz sagen.
Ist jetzt wieder bei 10.000, ja klar. Es kommt jetzt wieder so ein bisschen, weil dieses Halving jetzt kommt. Ja, ja,
hatten wir auch einen Podcast.
Ja, hatten wir auch schon im Podcast. Ja. Rechtzeitig darauf hingewiesen auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert. Damals in unserem
der größte Crash aller Zeiten. Da war das. Da war der Bitcoin noch bei 6.
Also aber Schiller schreibt halt auch, okay, der Wert aller Bitcoins ist halt irgendwann von 0 auf 300 Milliarden Dollar gestiegen und es ist an sich kein Wert, den ein Bitcoin hat, es ist nur der Wert, den sozusagen die Menschen glauben, dass ein Bitcoin hat und es ist einfach eine reine Glaubenssache. Und,
ist bei deinem 50-Euro-Schein nicht anders, Defner. Der Wert, kannst du brennen, gut, aber sonst kannst du auch nichts mitmachen.
Naja, aber
wenn dir niemand den mehr abnimmt, dann ist es auch eine Glaubensfrage.
Hat Materialwert, gut, aber es stehen halt Bürgen dahinter, die Notenbanken, die sich dafür verbürgen, dass sie für Geld...
Kannst du sagen,
sie stehen für Geldwertstabilität und haben das in der Geschichte bewiesen, ne, dass sie das hinkriegen, zumindest so in der Euro-Geschichte. Und andere Geschichte, ja, aber wie gesagt, und dann schreibt er halt, was für auch für Geschichten den Bitcoin prägen, dass er sozusagen Symbol für friedliche Anarchie und Freiheit ist und natürlich diese ganzen Computer-Nerds und die Technologie, Zukunft und dass man unabhängig ist, ja. All das fließt ein, natürlich auch dieser sagenumwobene Erfinder des Bitcoin. Das macht halt diese Bitcoin-Geschichte zu einem Narrativ, der dann irgendwann eben viral ging und den Bitcoin eben auch im Kurs hat so explodieren lassen. Und er schreibt halt, es gibt halt viele, viele solche Narrative, die in der Vergangenheit eben die Wirtschaft beeinflusst haben. Die Idee, dass Immobilienpreise immer nie fallen sozusagen, hat ja zum Immobilienboom und der Blase vor allem dann in den USA geführt, die uns die Finanzkrise eingebrockt haben, dass Firmen zu groß sind, um zu scheitern, dass Tech-Aktien immer nur steigen, weil sie die Zukunft der Technologie repräsentieren und so weiter und so fort. Und es gibt da ganz, ganz viele Beispiele und er sagt halt, die Wirtschaftswissenschaft, die klassische Wirtschaft, sie berücksichtigt diese Narrative, ob sie nun wahre Geschichten oder nur Mythen sind, viel zu wenig. Und man muss viel mehr darauf schauen, was die Menschen sozusagen so bewegt. Und darum geht es in diesem Buch. Da kriegt man sehr viel Hintergrundwissen und über sozusagen Emotionen, die auch Anleger beschäftigen, die Wirtschaftsakteure beschäftigen. Und da ist ja Robert Shiller ganz gut drin, der ja auch damals rechtzeitig auf jeden Fall diverse Crashs vorhergesagt hat. Und absolut lesenswert, finde ich. Narrative Wirtschaft, wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen. Im Plassenvertrag, glaube ich. Plassenverlag.
Plassen.
Erscheint das Ganze am 16. März.
Jetzt schon bei Devin und Chef.
Ich habe schon ein Rezensionsexemplar vorab als PDF bekommen und mal reinlesen. Ich habe es noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich sagen. Aber und
liest du dann am Computer oder auf dem Handy?
Auf dem iPad. Ja, da kann man so ein PDF wirklich am besten schön lesen. Da kann man schön nach oben scrollen.
Nein. Hast du auch so ein iPad-Ständer?
Ich habe keinen Ständer.
Gut, dann kommen wir zum Oh Mann, das war gut. Gut, dann kommen wir zu meinem Bullen der Woche, bevor hier. Das ist Karnevalszeit, oder? Irgendwie haben Karneval.
Hast du schon einen Schalk im Nacken?
Nee, Schalk.
Dann musst du mal wieder ins Rheinland fahren.
Ich esse noch ganz viel Schokolade, weil ich dann wieder. Ja,
fast. Wann ist denn Karneval? Keine Ahnung.
Ich glaube Ende Februar ist
es. Wie gesagt, in Berlin kriegt man das ja meistens Ende nicht so
Februar
richtig
ist
mit. Ja,
und dann muss ich wieder 40, 42 Tage muss ich dann fasten.
Achso, fastest du denn dieses Jahr was denn?
Schokolade und Alkohol. Und keine Schokocreme, kein Kuchen
und
kein
Alkohol.
Ja, es ist
vorbildlich. Ja.
Hartes Leben.
Das ja, sollte man sich auch rechtzeitig vornehmen. Ja.
Pro Tag so gerade anderthalb Schokoladen esse. So, Tafeln.
Oh. Ja. Dein Bulle oder Bär?
Nee, ich würde mit meinem Bullen anfangen. Das war aus dem Urlaub. Ich würde jetzt einfach hier Urlaubsgeschichten.
Ja, mit
Narrative, du hast ja erzählt.
Narrative, Geschichten.
Es ist jetzt wahrscheinlich
Wir erzählen nur echte Geschichten, ja? Keine Mythen.
Nein, das ist kein. Obwohl, das ist vielleicht ein Mythos, mein Bulle der Woche. Mein Bulle der Woche ist Wienerwald. Das ist so eine Händelkette. Man muss ja wirklich sagen, es gibt ja, das ist ja, weiß ich nicht, das ist eine Sache der 80er oder 90er gewesen. Als ich nach Berlin kam, gab es Wienerwald, da bin ich mal eingekehrt. Und dann ist die Kette ja verschwunden. Und jetzt war ich im Urlaub in Oberstdorf und dann wurde mir angezeigt, als ich für die Kinder suchte. Wir waren dann unterwegs, weil es geregnet hat und suchten dann nach einem Schnellrestaurant. Und dann ging da auf, blapp, besuchen Sie doch Wienerwald.
Gibt es übrigens auch in der Mall of Berlin gibt es auch einen Wienerwald.
Ja, genau. Ja. Und da gab es ja diesen Spruch, heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Das war so dieser Spruch, der das prägte. Und man muss sagen, es ist wirklich wie eine Zeitreise in die 80er Jahre. Und es ist genauso rustikal nach innen eingerichtet wie früher. Es hat sich wie nichts dunkles Holz. Und was das Schöne dabei ist, ist auch so ein bisschen New Economy Flair, weil die haben auch dreimal eine Pleite hingelegt. Also auch nach dem klassischen Motto fail fast, fail offen. Haben die auch ein paar Mal schon Pleite gemacht. Da haben überall sich berappelt. Es gibt noch 19 Ketten in Berlin. In Deutschland eine davon, auch in Berlin. In München gibt es die meisten und eben eine in Oberstdorf. Und dann, die haben damals in den 50er Jahren sind die gegründet worden und sind dann wahnsinnig expandiert, hatten 800 Ketten in Amerika und haben das halt alles auf Kredit gemacht. Und irgendwann lief das halt nicht mehr so richtig. Dann haben die Banken gesagt, vielleicht können wir das nicht weiter kreditieren. Und dann sind sie halt pleite gegangen und haben so ein paar Mal Neuanfänge gemacht. Dann hatten sie die Hühnerpest, die nicht richtig lief. Und dann hatten sie dieses neue Konzept Wienerwald Express. Das soll halt ein bisschen wie so ein McDrive oder sowas sein, wo du vorfahren kannst und dann gleich deine Hähnchen mitnimmst. Aber wir saßen dann da in dieser Gaststube vom Wienerwald und dann gab es so wirklich so ein halbes Händel auf dem Teller und so. Also es war,
das sind wirklich leckere Händel.
Es war wirklich, ja, es war wirklich lecker. Ja. Die Soße war ein bisschen plump, aber gut, egal. Auf jeden Fall fand ich, das war wer eine Zeitreise mal machen möchte in die 80er Jahre und mal wissen will, wie das war damals, der geht zum Wienerwald und lässt die Küche kalt. Und deswegen sage ich, mein Bulle der Woche ist Wienerwald. Das ist eine wunderbare Kette. Also man darf jetzt keine kulinarischen Genuss da erwarten. Aber es ist wirklich lecker.
Wenn Nein, man aber ein leckeres, gutes Händel. Also man gibt es schon Unterschiede, ne, bei so Händel. Ja? Und ich komme ja aus Bayern, da weiß man auch was.
Weißt du, was gut ist?
Ne? Kennt man sich
auch. Es gibt auch dieses grüne Hähnchen, auch dieses Logo. Da hat sich
und vor allem,
ich finde
ja einen Kartoffelsalat. Kartoffelsalat und Hähnchen, das wäre mich ja immer wirklich so Gedicht. Ja, muss auch
hast du mit Kartoffelsalat?
Ja.
Ne, ich habe das so, aber so ein Hähnchen, das halbes Hähnchen mit so einer komischen Soße. Die
wenn,
war
dann schon, wenn man schon mal in den Winterwald geht, dann okay. Kartoffelsalat dazu. Ja.
Sehr schön. Gut, dann kommen wir zu deinem Bären. Hast
mein Bären? Bär der Woche, genau, habe ich auch. Ach so, ja. Hast du einen Bären? Habe ich. Ist auch schon ein paar Tage her, die Meldung, aber ich wollte sie nicht unter Tisch fallen lassen, nachdem wir das letzte Mal ja einen Gast hatten. Es muss einfach nochmal gewürdigt werden, und zwar negativ. Ja.
Der Bär?
Der Bär. Das Comeback eines Auslaufmodells hat das Handelsblatt dazu geschrieben. Denn die Lebensversicherung hat 2019 einen wahnsinnigen Boom erlebt. 11,3% mehr sind die Beiträge zur Lebensversicherung gestiegen auf 102 Milliarden Euro in Deutschland. Und das, wie gesagt,
ist ein Rekord.
Höchste Wachstumszahlen in den vergangenen 20 Jahren, ja. Und vor allem beim Kauf von Policen gegen Einmalbetrag hat die Lebensversicherung gepunktet diesmal, weil offenbar viele Leute jetzt meinen, sie müssen, weil sie keinen Zins mehr auf der Bank kriegen, ihr Geld da in Lebensversicherung stecken. Und das, obwohl eine Lebensversicherung eben nur einen Garantiezins von 0,9% bietet aktuell. Der soll noch weiter sinken auf 0,5%. Und das auch wiederum nur auf die Ansparsumme. Das muss man einfach immer wissen. Dann denkt man immer, ja, 0,9% ist doch ein anständiger Zins im Vergleich mit dem, was man sonst auf dem Bankkonto kriegt. Aber von diesem eingezahlten Betrag gehen ja nochmal sehr viele Gebühren ab. Vor allem gehen die auch am Anfang ab. Und man kann da auch nicht wieder irgendwann schnell raus, sondern die gehen von der Anfangssumme gleich weg. Und wenn man nach ein paar Jahren raus will, dann hat man wirklich richtig Verlust gemacht, ja. Und deswegen ist es ein schlechtes Geschäft. Verbraucherschütze monieren, dass vor allem Neuverträge oft eine sehr ungünstige Kombination aus hohen Kosten und geringer Verzinsung aufweisen und raten deswegen ab. Die Abschlusskostenquote im Neugeschäft 2018, die lagen bei 4,7%. Also jetzt nur die Provisionskosten, die dann eben der Vertrieb bekommt.
Ja, wenn du eine Einmalsumme machst, dann mach mal 5%.
Ja, dann ist mal 5% weg. Wenn du deine 100.000 Euro
dann
anlegst,
dann hast du 0,9%, wo du ein paar Jahre warten,
dann hast du 0,9%. Und dann gehen nochmal 2,3% der Bruttobeiträge für Verwaltungskosten weg. Laufende also insgesamt
Gebühren, ja, die gehen laufend weg.
Ja, genau. Und dann hast du insgesamt wieder 7% auf jeden Fall weg. Und bis du das wieder verdienst, brauchst du ja mehr als 10 Jahre. Ja? Ja. Und dann bist du auf null. Und deswegen ist das einfach so ein schlechtes Geschäft. Und wir raten ja immer zu ETF-Sparplänen als Alternative. Ja? Und wenn man dann diesen langen Atem, den man bei einer Lebensversicherung mitbringen muss, ja, beim ETF-Sparplan mitbringt, dann ist es einfach eine sehr, sehr sichere Sache, auch weil ganz langfristig über 15 Jahre die Aktienmärkte eigentlich in der Regel immer zulegen.
Und da hat der Kollege Röhl auch letzte Woche gesagt, wenn man einen großen Einmalbetrag hat, dann splittet man den auf drei Tranchen und dann werden die einmal jetzt, einmal
das hat er gut erklärt.
Im halben Jahr und einmal im ganzen Jahr nochmal angelegt.
Nee, er hat ja sogar gesagt, auf 3 Jahre kann man es aufteilen. Auch länger man kann es auch länger aufteilen, wenn man jetzt wirklich meint, in den nächsten Jahren kommt der große Crash, aber einfach mal mit einem Drittel dabei sein und dann ist man schon mal mit dabei und dann kann man eben warten, bis es wieder irgendwie einen Rückschlag gibt. Aber das andere ist auf jeden Fall ein todsicherer Verlust. Ja, das ist das einzig sichere an Lebensversicherung.
Aber warten, bis der Crash kommt, sollte man nie. Man sollte sagen, ich teile es auf drei Tranchen, feste Zeit und dann machen, weil Timing funktioniert nie. Da wartest du bis ans Lebensende.
Nein, das meine ich auch nicht. Aber wenn man eben sozusagen, kann man ja sagen, okay, ich in einem Jahr investiere ich wieder Teil. Und man setzt sich einfach irgendwie Termine, wie im Prinzip wie beim Sparplan.
So ist
man
es.
Sagt, okay, beim Sparplan automatisiere ich das Ganze, das ist das Gute und man schaltet dann die Emotionen aus und man muss nicht jedes Mal überlegen, ist jetzt dieser 15. Februar wirklich ein guter Zeitpunkt?
Sondern man sagt, der 15. Februar ist der 15.
Immer am 15. kaufe ich, immer in Mitte des Monats, das sind erstmal die anderen Ausgaben weg und dann kann man Mitte des Monats seinen Sparplan da starten, da ist noch genug Geld auf dem Konto und dann ist es ein guter Zeitpunkt.
Besser als eine Lebensversicherung. Und selbst die Verrentung dann zum Schluss, gibt ja dann Leute, die sagen, ich muss mein Langlebigkeitsrisiko ab, da muss man schon über 100 Jahre alt werden, damit sich das irgendwie lohnt. Selbst dann lohnt es noch, und wir haben das mal durchgerechnet, wenn du dann im Alter kannst du ja auch noch einen Sparplan haben. Und dann kannst du ja sagen, weil du ja, wenn du 65 bist, du stirbst ja nicht mit 70, sondern selbst willst du ja bis mindestens 85 werden, hast du noch mal 20 Jahre und in 20 Jahren kannst du auch noch einen Teil am Aktienmarkt anlegen. Also es ist ja nicht so, dass man selbst im Alter das nicht kann. Also Lebensversicherung
und
muss
dann
man
noch
sagen,
mal unsere Dividenden Episode vom letzten Mal. Und das ist halt eine ideale Sache, wenn man eben dann breit streut über Dividendenaktien. Da hat man schon Renditen in der Regel von 3-4%. Und da hat man dann wirklich gute Erträge, die ausgeschüttet werden, die man regelmäßig kassieren kann. Da muss man nicht ständig auch sozusagen seine Kuh angreifen und schlachten. Und Lebensversicherung kannst du ja auch wieder nur auf einmal verkaufen. Die kannst du ja auch nicht in ETF verlangen, kannst du ja dann auch peu à peu dann immer wieder verkaufen und dir kleine so Beträge auszahlen langsam, lassen.
Ja, ja, da gibt es einen Absparplan, ist es dann.
Genau.
Ja, so es geht. Also insofern, guter Bär.
Ja.
Ja, und die Leute machen es trotzdem, weil sie wahrscheinlich trotzdem,
weil
denken,
da Sicherheit draufsteht. Ja, ja,
sicher. Ja. Du willst halt nicht, wenn du dein Geld anlegst, gleich eins in die Fresse kriegen, aber das würde man bei unserem Fall halt so machen, dass man es eben drittelt und eben nur einen Teil.
Man muss halt immer wieder nochmal sagen, das ist 0,9% Rendite, wie gesagt, dann nochmal auf nur die Ansparsumme, aber trotzdem ist es ja halt schon mal ein Negativzins, ein negativer Realzins, denn die Inflation liegt ja aktuell so bei 1,5% etwa und da macht man auf jeden Fall schon mal ein Verlustgeschäft, das ist an sich sicherer.
Gut, sehr schöner Bär. Jetzt kommen wir zu meinem Bär, auch aus dem Urlaub, ja, Österreich. Ich war da unterwegs und da, ich bin ja auch immer Einkäufer, ich kaufe überall ein. Und mein
Nutella, vorliebend.
Ja, wo weißt du?
Ja.
Ich habe den Nutella-Index. Ich gucke immer, was kostet Nutella im jeweiligen Land. Und dann bin ich.
Habe ich gelernt in der
Schweiz. Wusstest du, dass Nutella in Deutschland teurer geworden ist?
Gab es eine Mogelpackung?
750 Gramm Glas von 3,79 auf 3,90. In Deutschland ist ja wirklich so ein.
Auf Wasser?
Auf 3,99.
3,99.
Und in Deutschland gibt es ja einen fixen Preis. Egal, ob du zum Discounter gehst oder ob du zum normalen Supermarkt gehst, es gibt diesen Standardpreis für das 750 Gramm Glas 3,99. Es sei denn, es gibt so ein Angebot diese Woche bei Rewe beispielsweise, kriegt man es billiger, aber normalerweise, und das ist das Lustige, in Deutschland gibt es diesen Eckpreis für Nutella, 3,99 und 20 Cent teurer geworden. Das finde ich natürlich
eine Unverschämtheit. Das nächste Mal machen sie eine Mogelpackung. Sie gehen nicht über die 4 Euro.
Meinst du?
Weil das ist ja ein alter Trick dann auch. Ja? Wenn man dann irgendwo so Schwellen hört, dann machst du halt bloß noch 700 Gramm rein ins Glas.
725 vielleicht.
Ja, oder ein bisschen weniger noch, dass du ein bisschen Spielraum hast.
Ich werde es im Blick behalten. Auf jeden Fall, mein Bär der Woche sind die Preise im Supermarkt in Österreich. Die sind irgendwie im Schnitt 15% teurer als in Deutschland. Und das Nutella-Glas, die 750 Gramm-Glas, von dem ich gerade gesprochen habe, kostet aufs Kilo gerechnet in Österreich 6,25 Euro und in Deutschland 5,32
Euro. Ja? 5,32
Euro? Das Kilo. Das ist, wenn du das 750 Gramm-Glas machst.
Also.
Ja. Okay. Du musst immer auf Kilo hochrechnen, weil das ist nicht so vergleichbar. Und da sieht man also 15% Unterschied. Und jetzt habe ich mal überlegt, warum ist es in Österreich so? Die haben genauso eine ähnliche Einzelhandelsstruktur wie in Deutschland. Die haben also auch ungefähr die Hälfte der Einzelhändler sind, also 47% sind Discounter. Da gibt es ja der Aldi heißt in Österreich Hofer. Und dann gibt es Billa und Lidl und Penny. Und die kommen zusammen auf einen Marktanteil von 47%. Also es ist nicht so, dass es weniger Discounter gibt. Wenn du in Italien beispielsweise bist, gibt es ja wesentlich weniger Discounter. Und deswegen ist es da teuer. Aber in Österreich ist es nicht so. Da gibt es also auch Discounter. Und warum ist es in Österreich einfach so? Der Österreicher ist halt nicht so ein Sparfuchs wie der Deutsche. Und der Deutsche guckt ja auch und der wird ja auch irgendwie in einen Laden daneben gehen, wenn er das für einen Cent noch billiger kriegt, so wie er an der Tankstelle ja auch irgendwie nochmal weiterfährt zur nächsten, um es noch günstiger zu kriegen. Und das ist halt so eine deutsche, dieser deutsche Geiz, der ist manchmal gar nicht so schlecht, weil du da von den günstigsten Preisen in Europa profitierst, in Westeuropa. Und der Österreicher hat auch so ein bisschen höheres Pro-Kopf-Einkommen als in Deutschland. Nicht so viel mehr, aber ein bisschen mehr. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber eigentlich ist es nur dieser Deutsche, ich will günstig was kaufen. Und nun gibt es ja immer das Argument, in Deutschland sind die Lebensmittel von schlechter Qualität und die werden woanders viel besser, weil die Leute mehr ausgeben. Und an diesem Nutella-Beispiel sieht man ja, wer hat was davon. Also das Nutella ist genau das Gleiche, die gleichen Zutaten drin, das gleiche Glas. Und der Einzige, der mehr verdient, ist der Einzelhändler und der andere, der mehr verdient, ist Ferrero. Also insofern dieses Argument, Deutschland hat schlechtere Lebensmittelqualität, weil es weniger ausgibt, ist völliger Blödsinn. Freut euch darüber, dass Deutschland so knausrige Menschen gibt wie mich, die auch mal in einen anderen Laden gehen, um was billiger zu kriegen. Und deswegen, mein Bär der Woche sind die Preise im Supermarkt in Österreich und die Knausigkeit für Deutschland, das wäre dann mein Bruder.
Bin ich bei dir, ich bin ja auch ein großer Schnäppchenjäger und kaufe eigentlich auch bei den normalen Supermärkten am liebsten nur die Sonderangebote und sonst beim Discounter. Und ja, da muss man aber, genau, und deswegen bringen wir Verbraucher den Handel dahin, dass es günstige Preise gibt. Und jetzt muss ich der arme Handel aber im Kanzleramt vorladen lassen.
Das ist genau die Nummer.
Und kriegt hier Schelte von der Kanzlerin und der Landwirtschaftsministerin. Du böser Handel, du, weil du unsere Bauern so knechtest und denen keine ordentlichen Preise bezahlst und hier die Lebensmittel sind viel zu günstig in Deutschland und du böser Handel. Aber ich meine, wenn die Lebensmittel teurer werden in Deutschland, ist damit erstmal noch niemand geholfen. Vielleicht am ersten Mal dem Handel, damit er mehr verdient, wie
das
du gesagt
genau
hast.
Das. Ja. Und der Bauer kriegt nicht unbedingt am Ende mehr. Ich gebe zu, die Preise für Milch sind halt relativ relativ niedrig in Deutschland. Aber die sind die niedrigsten überhaupt, ja, weil die Deutschen eben auch so
aber
so
es liegt halt auch an Überproduktion der Landwirtschaft. Das muss man halt auch mal sehen. Ja, man produziert hier fett subventioniert vom Staat eh schon, ja, bis sozusagen über alle sagen Milchkannen voll, ja, im Überfluss und dann jammert man, dass man eben keine vernünftigen Preise kriegt, weil es einfach zu viel Angebot gibt und man produziert ja auch noch für den Weltmarkt, ja, und dann fallen auch die Weltmarktpreise und kann der deutsche Handel also am allerwenigsten dafür und die armen Bauern, die dann immer so tun, ach, ich bin der kleine Bauer und ich muss sterben, es sind riesen Agrarindustrien, die auch Erzeugerverbände haben, die nicht alleine verhandeln. Da wird immer getan, der arme kleine Bauer steht diesen Riesen, Handelsriesen gegenüber und so weiter. Von wegen, die haben auch Erzeugergemeinschaften, Molkereigemeinschaften, die dann Preise aushandeln, die da auch eine Marktmacht haben. Und ich finde, der Verbraucher hat schon recht, dass er günstige Preise haben will. Ja, und den Rest muss dann die Politik regeln. Wenn sie sagt, das Fleisch ist zu billig, ja, dann muss man halt einfach auch da über CO2-Steuer nachdenken. Genau. Eine Fleischsteuer, die CO2-Steuer und sagen, so okay, da wird eine CO2-Steuer und deswegen fordern wir auch immer einen ordentlichen CO2-Preis. Dann regelt sich das alles wieder von selbst. Aber deswegen muss man nicht die Handelsmechanismen sozusagen von Angebot, Nachfrage und irgendwie jemand hier einen Pranger stellen.
Genau, das finde ich sehr.
Was jetzt mal sehr groß. Ja, ich wollte es nochmal erläutern.
Jetzt müssen wir mal zur Diskussion hier kommen. Das ist mir jetzt zu einig, das geht so nicht.
So, also unser Thema heute.
Kommen wir mal zum Thema. Möchtest du es einleiten? Ich würde es einleiten.
Also ich finde ja. Es brennt dir unter dem Nagel.
Es brennt mir auf oder unter den Nägeln? Ich weiß gar nicht, was es brennt.
Unter den Nägeln, glaube ich.
Ist es auch? Ich weiß es nicht. Müssen wir. Unter den Nägeln. Es gab so ein Buch von Reinhard Essig, glaube ich, für so deutsche Redewendung. Muss ich nochmal nachschlagen.
Woher das kommt.
Woher es kommt. Also woher es kommt und wie es richtig heißt. Ob es jetzt unter den Nägeln oder auf den Nägeln brennt. Aber auf jeden Fall geht es um...
Nägel kann ja nichts brennen. Ein Nagel hat ja oben keine Nerven, wo du irgendwas spürst.
Dann muss es drunter brennen.
Muss es unter dem Nagel brennen.
Gut, dann brennt es mir also unter dem
Nagel. Da kann es richtig brennen. Hast du schon mal so einen Zehennagel, der so halb abgeht? Oh, das brennt so richtig.
Podcast im Kopf, Defner. Sehr schön.
Narrative. Das sind Narrative, ja.
So, wer jetzt bei Minute 36 abschaltet.
Weil er kurz Schmerz empfunden hat, dass er wieder richtig wach geworden ist. Ja, oh ja, ich erinnere mich, ja.
Gut, wunderbar, haben wir das auch. Kommen wir jetzt zu unserem Thema. Es geht um den Coronavirus oder das Coronavirus. Ich habe gelernt, dass der Kenner sagt das Virus und der
Viruskenner.
Der Viruskenner sagt das Virus und nicht der Virus.
Das neue Virus sein, genau. Von es ausgesprochener geht um das Qualität.
Coronavirus, was so ein bisschen wie ein schwarzer Schwan auf die Welt gekommen ist. Keiner hat das ja vorausgesehen. Und mittlerweile gibt es mehr als 1000 Tote und das ist schon deutlich stärker als die Toten, die damals der SARS-Virus hatte. Jetzt sagt man aber, naja, die Zahl der Neuinfizierten fällt und die Zahl der Toten nimmt nicht zu, sondern nimmt ab. Und deswegen, die Chinesen gehen wieder zur Arbeit, alles wie gehabt, Investoren kaufen, die Märkte nahe Allzeithoch. So Buy-the-Dip-Mentalität. Und da sage ich ganz ehrlich, das Coronavirus, jetzt hätte ich schon fast wieder falsch gesagt, ist für mich als einfach schon ein Schock für die Weltökonomie, der nicht so leicht so leicht vorbeigeht. Jetzt mögen die Chinesen wieder arbeiten, aber es gibt immer noch viele Geisterstädte. Wenn du in China deine Mitarbeiter wieder an den Arbeitsplatz holst, dann musst du denen eine Atemmaske geben. Es werden pro Tag nur 22 Millionen hergestellt. Das reicht längst nicht aus. Insofern wirst du weiterhin nur Kurzarbeit oder auch nur mit begrenzter Kapazität arbeiten. Und das Weitere ist, global ist die Disruption auch zu spüren. Du hast Lieferketten, die jetzt ausfallen, Autohersteller, die nicht mehr produzieren können. Du hast alleine schon das chinesische Neujahrsfest, was um 10 Tage verlängert worden ist. Und wenn du mal überlegst, die Arbeitstage im Jahr sind ungefähr 250, dann machen 10 Tage schon 4% weniger Output aus. Und jetzt wird an den Börsen immer die Geschichte erzählt, naja, bei SARS war es auch so, V-förmiger Verlauf, dann ging es erst runter und dann wieder hoch. Aber 2003, SARS war halt China nur für ungefähr 4,5% der Weltwirtschaft zuständig. Und jetzt steht China für 17% der Weltwirtschaft. Wenn du da 4% weniger Output hast, dann wird das natürlich wesentlich gravierende Auswirkungen haben als 2003, als es nur 4,5% waren. Und was noch gravierender ist, China steht für 1/3 des Wirtschaftswachstums, also des Zuwachses. Wir haben ungefähr ein Wirtschaftswachstum in der Welt von 3% und 30% dieser 3% Zuwachs kommen aus China. Und wenn da was jetzt nicht so stark ausfällt, dann wird das natürlich auch in der Weltwirtschaft zu spüren sein. Dann sieht man die Konsumisten.
Lass mich mal, weil du hast schon so viele Punkte genommen. Gott. Also fangen wir vielleicht erstmal an bei diesem schwarzen Schwan, das Virus, das irgendwie auch ein großer Narrativ ist. Und natürlich hat es in den Medien einen riesen Aufschlag gegeben. Ja? Und auch an den Märkten erstmal gab es einen richtigen Einbruch in der vorletzten Woche. Der DAX ist unter 13.000 gerauscht von vorher Rekordniveaus 13.6 und das war schon eine Woche der absoluten Korrektur. Und dann hat man sich übers Wochenende wieder besonnen und die Woche drauf war dann schon wieder eine Erholungswoche. Das ist richtig. Aber erstmal gab es an den Börsen schon eine Panik, eine Verkaufspanik, muss man so sehen, weil eben diese, fast eine ganze Woche. Oh. Gerade mit am Freitag ging es so richtig vor dem Wochenende nochmal richtig mit Schmackes abwärts. Und muss man sehen, das ist das eine. Dann die medizinische Geschichte. Ja, natürlich ist das ein neues Virus, das einfach jetzt mal so wie ein schwarzer Schwan auf den Plan getreten ist, aber es ist jetzt nicht die Pest und die Cholera, die irgendwie die ganze Menschheit dahin zu raffen droht, wie man das jetzt in der Berichterstattung vielleicht manchmal den Eindruck hatte, in den ersten Tagen und Wochen, als es so hochpoppte. Nein, das sagen ja Experten einmütig und Ärzte, dass es ungefähr vergleichbar ist mit der Grippe von der Sterblichkeitsrate und Infektionsgefahr her. Also es ist ähnliche Geschichte und an der Grippe sterben in Deutschland viel, viel mehr Menschen in diesem Jahr. In Deutschland der Grippesaison seit Oktober 36.000 Infizierte und 57 Tote allein in Deutschland an der Grippe gestorben. Ja, schreit einer sozusagen, oh, die Grippe und so weiter. Nein, in Deutschland die Diskussion, muss mich mal meine Kinder impfen lassen? Nein, ist doch nicht nötig und so weiter und so fort. Man kann ja bloß froh sein, dass Corona nicht hier ausgebrochen ist, weil sonst natürlich die ganzen, wenn es einen Impfstoff schon gäbe, die ganzen Impfgegner sozusagen dagegen rebelliert hätten. Also die medizinische Bedrohung ist, glaube ich, nicht so groß, wie es teilweise in den Medien dargestellt wurde. Und ich glaube, dass sich das in den Griff bekommen lässt. Die Epidemie ist auch nur eine mehr oder weniger auf China begrenzte Epidemie geworden. Bis jetzt keine Pandemie, was man befürchtet hat, dass das Ganze wirklich so wahnsinnig viral geht, auf die ganze Welt sich alle Länder mit in den Abgrund reißt, sondern im Prinzip mehr oder weniger ist es auf China begrenzt und es sieht ja gut aus, dass möglicherweise die Chinesen die Ausbreitung jetzt einigermaßen in den Griff bekommen. Das ist der eine medizinische Aspekt.
Und dafür wird der Laden zugemacht, dafür wird China zugemacht.
Dafür, aber gut, siehst du, wir haben jetzt große Maßnahmen.
Jetzt gibt es zwischen Singapur und allen, sagen die, nö, kein Chinese mehr zu uns, jetzt wird sogar in Deutschland, werden sogar ein paar Messen geschlossen. Also du siehst schon, es wird.
Ich sage nicht, dass es keine Auswirkungen hat. Es hat vor allem natürlich, was du jetzt gar nicht so, finde ich, natürlich auf den Tourismus Auswirkungen, auf den Luftverkehr.
Ja.
Das sind die hauptsächlich betroffenen Sachen. Und das wirst du auch nicht wiederholen können.
Genau.
Ja? Wenn du also eine abgesagte Geschäftsreise, die holst du nicht jetzt im halben Jahr nach.
Genau.
Deswegen werden diese Firmen vor allem Einbußen haben. Andere Sachen, wie zum Beispiel aufgeschobener Konsum, wenn jetzt die Apple Stores in China zu sind und sich jemand unbedingt ein neues Apple-Handy kaufen wollte, dann wird er das halt einen Monat später tun. Deswegen sagt er nicht, ich kaufe jetzt kein Apple-Handy mehr oder ich kaufe mir kein neues Auto oder ich verzichte auf den und den
und
Konsum.
Du wirst nicht Starbucks-Kaffee mehr trinken.
Ja, den Starbucks-Kaffee wirst du nicht mehr trinken.
Und wenn du
nächste
Reise machst, wirst du nicht zwei Schals dicker auf,
genau,
sondern wirst bei
das vielleicht
Schal
nicht.
Bleiben.
So bei Kleinigkeiten wird es einen gewissen Dämpfer geben, aber nicht bei den ganz großen Ausgaben, bei den großen Investitionen. Die Lieferketten teilweise unterbrochen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die deutschen Autobauer zum Beispiel sagen, momentan haben wir noch genug auf Lager. Ein Schiff ist von China 4 Wochen unterwegs, ja, bis es Teile nach Deutschland bringt. Und das ist noch eine sehr lange Planungszeit. Da kann man auch teilweise sich Ersatz suchen bei anderen Zulieferern. Also man ist nicht so direkt just in time davon abhängig, dass jetzt da sozusagen heute jemand ausfällt und morgen muss ich meine Fabrik schließen. Und die ersten Fabriken in allen Bereichen rollen jetzt wieder an. Der Foxconn-Handy-Zulieferer von Apple produziert wieder. Tesla hat sein Werk in Shanghai wieder hochgefahren Anfang der Woche. Viele, viele andere Mittelständler aus Deutschland und so weiter. Die Maschinen und die Werke laufen langsam wieder an und es fährt schon wieder hoch. Ein Glück war auch, dass es in Neujahrszeit fiel. Da waren ja sowieso Ferien. Also wir wie an Weihnachtsferien hierzulande, da stand sowieso alles still. Und deswegen der erste Ausbruch und die Hochzeit der Epidemie und Ausbreitung war Gott sei Dank in dieser Zeit.
Der Binnenkonsum ist ja komplett zusammengeschützt. Normalerweise machst du zum Neujahrsfest, gibst du ganz viel aus, machst du dies, machst du das.
Da ist vieles aus der Strecke geblieben, aber das ist einfach.
Das wird nicht wieder nachgeholt.
Es ist eine Delle. Es wird eine Delle sein, in der vor allem chinesischen Konjunktur, aber es ist keine große Krise. Ein Großteil davon wird wieder nachgeholt. Größere Käufe, Investitionen, Konsumausgaben werden nachgeholt. Kleinere Ausgaben, Reisen und so weiter fallen eventuell aus. Aber trotzdem wird das Geld dann an anderer Stelle ausgegeben und es gibt Gewinner und Verlierer. Ich glaube, dass der Onlinehandel in China sehr profitieren wird davon. Ich glaube, das pharmazeutische Unternehmen und natürlich sowieso diese direkt betroffenen Hersteller von Atemmasken, Schutzanzügen und dergleichen sind dann teilweise an der Börse auch wahnsinnig hochgeschossen. Also gibt es Gewinner und Verlierer. Es wird ein bisschen was auf der Strecke bleiben, aber vieles wird auch nachgeholt werden und ist letztendlich nur eine Delle und Einbruch, wo man sich
jetzt
Sorgen
macht. Da bin ich ja ganz anders. Was mich ja stutzig macht, ist A, der Ölpreis, der um 20% eingebrochen ist.
Ja, aber das ist ja auch wieder ein Vorteil für die Weltwirtschaft. Ja,
aber
wir haben Anfang des Jahres gejammert.
Ja,
es ist eingebrochen, aber das ist ja
auch... Und wenn du sagst, es wird nachgeholt und es wird nichts, es steht nichts, warum ist es dann bitte schön 20%? Da müsste ja auch der Ölpreis wieder das alte Niveau haben. Das Zweite, was ich immer sehe, ist der Baltic Dry Index. Das ist so ein klassischer Crash-Indikator. Baltic Dry sind die Frachtraten. Der hat sich einfach einmal getrittelt, dieser Index. Der ist auf dem niedrigen Stand seit 2016. Wenn jetzt die Weltwirtschaft wieder so brummen würde, wenn alles wieder so laufen würde,
nicht jetzt.
Dann würde der wieder viel höher stehen. Das tut
der
er auch nicht.
Steht in ein paar Monaten wieder höher.
Und das Nächste, was mich wirklich, und da hast du ja auch gesehen, wie ist China mit dieser Krise umgegangen? Und da finde ich eins der größeren Probleme, die man jetzt sieht. Du hast ja diesen Arzt wie Li Wenliang gesehen, der damals gewarnt hat, der dafür irgendwie mundtot gemacht worden ist, jetzt selbst gestorben ist. Du siehst, wie die Chinesen mit diesem Ding umgehen. Das war ja fast schon Inquisitor, wie sie das gemacht haben. Und dann fragst du dich als Unternehmen, will ich in diesem Land, wo so mit umgegangen wird, wo du eh schon das Problem hast, dass die Chinesen die Uiguren ausbeuten, wo du ohnehin schon siehst, willst du danach deine Lieferkette stehen haben? Und da würde ich sagen, das wird nachhaltig Umdenken machen. Wenn du jetzt diese ganze ESG-Welle hast, also für Öko, für Sozial- und für Governance-Fragen, dann willst du bei sozialen Fragen willst du nicht mehr in China produzieren. Und da würde ich sagen, wird es ein Umdenken bei der gesamten Wertschöpfungskette sein.
Das hat aber wirklich gar nichts mit dem Coronavirus.
Nein. Du siehst noch mal vor Augen, du hast den chinesischen Präsidenten gesehen, wie er da rumläuft in Peking. Irgendwie aber weit abgeschirmt von seinem Volk und dann darf er da irgendwie reden. Und du siehst, wie dieses Land mit solchen Problemen umgeht. Und du siehst, mit welcher Brutalität, mit welcher Menschenverachtung teilweise da umgegangen wird, wie ein Krankenhaus da gebaut wird, wie diese ganzen Sachen kommen.
Mit welcher Menschenverachtung? Ja, da muss man sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank wird dieses...
Mit Menschenverachtung?
Nein, Gott sei Dank wird dieses Krankenhaus in China in 2 Wochen gebaut und nicht wie in Deutschland in 10 Jahren. Ja? Also da hat es natürlich auch, als sie es dann erkannt haben, okay, am Anfang haben sie es totgeschwiegen und versucht, unter den Teppich zu kehren. Das war ja natürlich... ein ganz großer Fehler, ja, und dass das chinesische System keine Demokratie ist, wissen wir alle, aber ich glaube, das ist eine andere Debatte, ja.
Nee, das ist nicht eine andere Debatte, die wird ja hochkommen. Du hast erst die Sache gehabt mit den Uiguren, dann musste BASF
die Uiguren
erzählen.
Wie lange haben wir dieses Uiguren-Thema?
Aber dann musste die BASF erzählen, so, oh ja, sind wir auch, gucken und so weiter. Und dann hast du, und jetzt siehst du dieses nächste Problem und du wirst dir irgendwann sagen, in diesem Land möchte ich nicht mehr so die Lieferketten haben und möchte ich dann nicht mehr. Und da wird es auch Bewegungen geben, dann wird es keine Luise.
Dann gehen sie nach Vietnam und dann wird es der Weltwirtschaft.
Größere, ja, aber dein Argument größere, ist doch. Das wird größere Verwerfungen nach sich führen. Wenn du Lieferketten veränderst, wenn du Lieferketten unterbrichst, wenn du die Globalisierung umkonfigurierst. Und dieses Problem haben, glaube ich, die meisten Leute noch nicht gesehen. Und deswegen sage ich, das wird irgendwann den Leuten noch auffallen, dass dieser Coronavirus das nochmal offenbar macht, dass die Globalisierung in einem Rückzugsgebiet ist.
Oh,
und nicht
was
mehr so
für eine
läuft.
Große These.
Und dass ich deswegen sagen würde, wenn das die Menschen mitkriegen, dann wird auch der Markt irgendwann nicht mehr bei The Dip machen, wird er aufwachen und wird sagen, okay, da muss ich vielleicht mal ein paar Gewinne wieder mitnehmen. Und deswegen wäre meine These, dass der DAX in diesem Jahr nochmal unter 12.000 geht, weil dieses Risiko, was da drin steckt, das ist in keiner Weise, in irgendeiner Weise am Markt abgebildet. Und das würde dann auch dazu führen, dass wir wahrscheinlich eine Rezession in Deutschland hätten. Und wir haben ja jetzt wahrscheinlich schon diese Woche, könnte es für die Wirtschaftszahlen gehen in Deutschland und die könnten ein Minus zeigen. Und Da siehst du schon, wie schwach wir in der Weltwirtschaft dastehen. Wir haben keine großen Puffer. Wir können uns nicht leisten, dass China 2 Monate dicht ist. Wir haben wirklich nur ganz klar. Wir haben auch keine Notenbanken mehr, die so viel Pulver haben und dann einfach mal noch weiter drucken und machen können. Das haben wir auch nicht mehr. Und wir leben auf relativ dünnem Eis. Und wenn dann so ein China einfach mal sich mal einen halben Monat zumacht, das wirst du zu spüren bekommen. Und deswegen denke ich, es werden die Leute auch an den Märkten irgendwann mitbekommen. Und deswegen sage ich DAX 12.000. Und, okay.
Die Wette nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. Und also zum einen nochmal, es sind ja 2 verschiedene Themen, die hier aufgemacht
Warum
werden.
Warum 2?
Ja, das andere, die Menschenrechtsproblematik in China ist absolut bekannt. Ist jetzt nicht so, dass das Coronavirus kommen musste und sagen, oh, wir haben da ein Menschenrechtsproblem in China.
Das siehst du nochmal sehr deutlich. Wenn du um ESG-Standards ringst, dann siehst du diese Bilder.
Aber das ist doch ein ganz anderes Thema.
Diese Bilder sind so verheerend. Das ist wie wenn du mit Siemens und diese Sache mit dem Tagebau in Australien, das ist genau die gleichen Bilder und das willst du nicht haben. Und die Unternehmen werden sie irgendwann sagen, das ist mir echt ein Reputationsproblem.
Welche Bilder, dass sie da ein Krankenhaus bauen oder welche Bilder?
Ja, du hast ein Krankenhaus gesehen, wo Gitter vor den Fenstern sind und wo die Leute in nicht besonders schönen Umständen einfach eingepfercht wurden und wo einfach auf Menschenwürde wenig Rücksicht
also
genommen
wurde. Also die Leute hier, die Patienten, die aus China eingeflogen wurden, sind auch in der Kaserne einkaserniert und in Quarantäne gesteckt. Also da ist es ja lächerlich zu sagen, die Leute, die in Quarantäne sind, die können einfach so frei raus rumlaufen. Und letztendlich muss man sagen, ist es dann auch ein Vorteil, dass China dann so strikte Maßnahmen auch ergreifen kann, dass sich das Virus nicht so schnell ausbreitet. So, aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema, finde ich, diese Menschenrechtsthematik in China, als zu sagen, was hat es jetzt für einen unmittelbaren ökonomischen eine Auswirkung? Und da bin ich weiter der Meinung, es wird ein Dip sein. Klar wird China abgebremst im ersten Quartal, ein großer Teil davon wird im zweiten Quartal schon aufgeholt werden und dann gibt es ein paar Bremsspuren. Aber China, und das darf man halt auch nicht vergessen, hat massiv gegengesteuert. Du sprachst gerade von der Notenbank hierzulande. In China haben sie massiv Geld schon mal in den Markt gepumpt. Viele spekulieren, dass China auch eine Zinssenkung machen wird. Und sie werden da reinbuttern und werden es nicht zulassen. Präsident Xi Jinping hat schon gesagt, es sorgen dafür, dass es da keine Massenentlassungen gibt.
Dass das Wachstum
gibt
bei 6%
Nein,
liegt.
Ich meine, China ist da einfach viel schneller in Konjunkturmaßnahmen. Und natürlich auch, weil es ein totalitärer Staat ist. Aber die können halt da einfach mehr machen. Schneller machen, da kann der Trump lange an seine Fett hinreden und die senken die Zinsen nicht. In China wird es halt einfach durchgesetzt.
Da wird noch eine Geisterstadt gebaut im Zweifel, damit die Bauwirtschaft brummt.
Ja, ja, ist okay. Da werden Konjunkturmaßnahmen gemacht und es werden auch anderswo Geisterstädte gebaut, weil Immobilien fehlallokiert, ist es keine Frage. Also, aber deswegen wird China seine Wirtschaft wieder flott machen und sie werden dieses Virus bekämpfen und deswegen wird es, wie gesagt, meine Thesen nur eine Delle geben und die Märkte haben das schon verarbeitet. Für Märkte ist das Ganze, wenn es jetzt nicht noch überraschenderweise doch eine wahnsinnige Pandemie werden würde und plötzlich die USA wahnsinnig angesteckt werden würden und so weiter, dann ist das Thema für die Märkte ad acta gelegt. Die Märkte konzentrieren sich schon wieder auf andere Dinge. Die sehen, dass die Gewinne der Unternehmen stark ansteigen. 70% in den USA, so. Im S&P 500, die bisherige Berichtssaison hat gezeigt, dass 70% der Firmen bessere Zahlen vorlegen als erwartet und man konzentriert sich jetzt wieder auf das. Auf der anderen Seite hat man auch die Hoffnung, dass die Fed möglicherweise nochmal die Zinsen senkt, wenn es doch dicker kommen sollte. Und das Ganze hilft den Märkten. Und das zeigt mir nur noch einmal, dass man sich von solchen Paniken, von solchen Narrativen als Anleger nicht anstecken. Wenn jetzt der Chapitz hier wieder sagt, oh, der DAX fällt unter 12.000, bitte jetzt nicht verkaufen.
Würde ich auch nicht machen. Ich sage ja auch nicht, so verkaufen sollst. Das kannst du ja locker durchstehen. Aber ich sage, es kann nicht sein, dass du eine so wichtige Volkswirtschaft einfach mal zusperrst mit drakonischen Maßnahmen, jetzt mal unabhängig von der Deglobalisierung, die du ja meinst, die nicht vorhanden ist, und dass das nicht sich in der Welt in irgendeiner Form zeigt. Und dass wir das nicht in Deutschland, wo wir einen Teil der Exporte nach China schicken, 8% der Exporte gehen nach China, wenn du das dann hochrechnest, hast du ungefähr 4% des BIP hängen an China. Und dass das nicht irgendwie sich zeigt und reichen schon ein paar kleine Prozentpunkte und du bist in der Rezession in Deutschland. Ein paar
kleine Prozentpunkte,
und dann
ja,
kannst du auch irgendwann, ja, werden die Leute auch sagen, der DAX bei Rekord und ich habe hier eine Volkswirtschaft, die läuft nicht so, ich habe ein politisches Risiko, ich habe irgendwie Autokonzerne, die nicht laufen, ich habe dies, ich habe das.
Der DAX ist vollkommen zurückgeblieben und hinkt immer noch der Wall Street hinterher. Immer noch wahnsinniges Aufholpotenzial. Das erkennen die Leute jetzt und deswegen gehen die Leute wieder rein in die Märkte, sowohl an der Wall Street als auch hierzulande. Und deswegen nur noch eine kleine Geschichte dazu. Montag letzter Woche, Gregorius vom Wetter sagte mir, stell dir vor, Susanne Schöne hat wegen des Coronavirus ihre ETFs verkauft, weil sie glaubt, es wird alles noch viel, viel schlimmer. Ja? Und dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und Gregorius hat gesagt, ich habe ja gesagt, er wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja?
Er
hat es gemacht. So, und dann habe ich gleich mal geschrieben und gesagt, hallo, nicht dein Ernst, ja? So, und dann hat sie sich aber überreden lassen und hat schnell ihre ETFs wieder zurückgekauft. Ja? Und das war genau richtig, weil am Montag ging es dann wieder los, die Erholungsbewegung. 4 Tage in Folge ist der DAX deutlich gestiegen, sind die Märkte weltweit gestiegen. Und das ist das große Risiko, wenn man sich von solchen Paniken als Anleger anstecken lässt. Ja? Das wird genauso schnell vergessen sein, wie viele andere Epidemien, die es auf dieser Welt schon gab. Das ist immer ganz furchtbar, weil Menschen sterben. Aber auf der anderen Seite wird man diese Probleme in den Griff bekommen. Da gibt es dann irgendwann Medikamente dagegen und so weiter und so fort. Wir erinnern uns am Anfang des Jahres, Iran-Krise. Plötzlich ist der Ölpreis hochgeschossen und dann sagt der Chapitz und schreibt der Chapitz, oh Gott, der Ölpreis schießt in die Höhe und das wird die Weltwirtschaft bremsen. Ja, jetzt fällt der Ölpreis, ist auch wieder nicht recht. Der Ölpreis, der fallende, ist ja auch wieder ein Stabilisator für die Weltwirtschaft, darf man ja auch nicht vergessen. Das senkt ja die Kosten, zum Beispiel für die Airlines, die unmittelbar betroffen sind. Und dann gibt es da auch wieder positive Effekte.
Wenn du keinen
Effekte.
Flug hast, dann kannst du auch, dann nützt ja auch ein günstiger Ölpreis nichts.
Nein,
aber macht
es,
ja
nein,
es ist ja
das,
völlig.
Wie viel ist das Flugvolumen für die Lufthansa nach China? Nach China. Das ist, glaube ich, 1% oder sowas. Ja. Das ist vernachlässigbar. Ja. Ein Sturm wie Sabine, der sorgt auch für Irritationen und für Verwerfungen. Ja. Und deswegen geht auch Deutschland deswegen nicht unter. Also das sind so Dinge, ja, die bremsen die Wirtschaft, die kosten China ein paar 0, was Prozentpunkte, vielleicht sogar 1 Prozentpunkt am Ende des Jahres im gesamten BIP, aber weltwirtschaftlich sind es wirklich dann nur ein paar Nachkommastellen und das ist einfach dann vernachlässigbar. Ja? Und die Märkte haben das Ganze schon eingepreist kurzzeitig und sind jetzt wieder zur Tagesordnung zurückgekehrt. Ach. Und deswegen, ich sag's nochmal, Anleger nicht anstecken lassen, weil die Gefahr ist, wenn man da aussteigt an solchen Tagen wie an diesem Freitag, als die Panik um sich griff vor letzte Woche, dann hat man eben die Gefahr, dass man die anschließende Erholungsbewegung verpasst. Und gibt's ja letztes Jahr gab es eine gute Studie und gibt es immer wieder solche Studien, die zeigen, dass wenn man die besten Börsentage, da hast du auch drüber geschrieben, verpasst, dann versaut man seine Rendite sowas von nachhaltig.
Aber
dass
wenn
man sich das gar nicht vorstellt. Ich wollte es bloß noch mal ganz kurz sagen, dann darfst du auch noch mal sagen. Wer in 31 Jahren beim DAX in 31 Jahren nur die besten 13 Tage, nicht in einem Jahr, sondern in diesen 31 Jahren die besten 13 Tage verpasst hat, der hat die Hälfte der Rendite verloren. Statt 7,2% in diesen 31 Jahren, die der DAX gemacht hat, hätte man dann eben nur die Hälfte gehabt, so knapp 4,3%. Und das muss man sich einfach immer wieder mal vor Augen führen, welches Risiko man eingeht, wenn man meint, man muss jetzt einfach mal kurz aussteigen und dann warte ich, bis die Coronavirus-Epidemie vorbei ist und dann ist wieder alles gut und dann kommt wieder das nächste Schreckgespenst, dann kommt wieder Iran-Krise und dann kommt dies und das.
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Nein, ich sag nur, deswegen will ich einfach sagen, okay, keine Panik, liebe Anleger, und bleibt einfach dran.
Ja. Nur wer jetzt denkt, es geht immer nach oben und jede weltwirtschaftliche Irritation hat keine Auswirkung auf die Börsen, weil Realwirtschaft und Börse sind zwei verschiedene Dinge. Der dann vielleicht mit den falschen Ideen einsteigt und denkt, Börse ist eigentlich nur was nach oben, der wird auch sein blaues Wunder erleben. Deswegen sage ich, auch davor muss man warnen.
Okay.
Und deswegen würde ich sagen, ich würde jetzt wegen dieses Coronavirus nicht meine Aktienallokation verändern, aber ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld nehmen, wenn ich was hätte, und in den Markt stecken, weil ich denken würde, jetzt muss ich unbedingt dabei sein. Und das Risiko halte ich für wesentlich stärker und du weißt nie, wie der Virus, der sich von Tier auf Mensch ausbreitet, was danach passiert. Gut, wir haben die Welt umrundet, wir haben die Wette gemacht, das ist wunderbar. Und wir sind noch unter unserer Stunde.
Ja, wunderbar. Genau. Ja, alles gesagt, soweit.
Folge 90. Wir wollen nochmal daran erinnern, dass ihr oder sie uns für den Publikumspreis beim Podcast, Deutschen Podcastpreis, nochmal voten können dafür. Ich werde das auch nochmal bei meinen Followern jetzt machen.
Ja, bei den Twitter-Followern.
97.000.
Oh, 97.000. Ja, geht auf die oder 1.000.
Und wenn jetzt jeder, 10-mal klickt,
das wäre natürlich richtig geil. Ja, das wäre schon fast.
Aber ich glaube, so aktiv sind die jetzt nicht, aber das werde ich auch nochmal probieren.
Das ist ja ein sehr internationales Publikum. Ja.
Und? Ist doch egal. Ja. Klicken kannst du auch aus Kambodscha. Das ist mir egal. Hauptsache klicken.
Zählt. Jeder Klick zählt. Ja.
So ist es. Gut, auch sonst kann man uns 5 Sterne geben, noch was kommentieren. Wie immer kann es auch eine Mail noch schreiben, wirtschaftspodcast@welt.de. Und dann sind wir jetzt durch.
Dann sind wir durch und sagen, wie immer, tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Effner.
Und Chapitz.